Also man hört heute immer wieder von Nose to Tail. Von Nose to Tail bedeutet, man isst das Schnäuzchen bis hin zum Schwänzchen. Ich habe eine sehr gute Freundin in der Grundschule gehabt. Wir haben dienstags immer Kochwurst gemacht. Und die hat es geliebt, ja, ein Schweineschwänzchen zu essen. Heutzutage unvorstellbar, dass eine junge Frau sowas tut. Was möchte ich damit aber sagen? Früher haben wir viel, viel mehr verwertet und wussten die Verwertungsstrategien. Heutzutage sind die Verwertungsstrategien, diese Teile des Tieres werden nicht weggeschmissen, sondern sie werden exportiert. Das sehen wir in Deutschland sehr stark. Das geht dann zum Beispiel in die chinesischen Räume und in die asiatischen Räume, wo diese Teile einen sehr hohen Stellungswert haben.
Herzlich willkommen bei BioBall im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums BioBall. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herr Stefan, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich freue mich jetzt auf ein anregendes Gespräch mit Ihnen zum Thema Kreislaufwirtschaft und Reststoffverwertung. Sie stellen sich gleich selber vor. Jetzt stelle ich mich erstmal vor. Manfred Kircher ist mein Name. Ich bin Mitglied des Vorstands des Innovationsraums BioBall, Bioökonomie im Ballungsraum, der sich genau mit diesem Thema Kreislaufwirtschaft, vor allem von biogenen Reststoffen, beschäftigt. Und jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie sich selbst vorstellen und vielleicht auch erläutern, wo Ihr persönlicher Bezug zur Begeisterung über Reststoffverwertung liegt.
Ja, zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir uns hier darstellen können. Bioökonomisches Handeln mache ich jetzt seit 2014. Zuerst mit Pilzen. Pilzen als Wertstoffverwerter, die wir sehr gut verwenden können für das große Molekül der Zellulose. Verarbeitung von pflanzlichen Restströmen, die immer mehr werden, weil wir wollen ja nur pflanzliche Proteine essen. Also ist es schon sehr zukunftsträchtig, was dort passiert. Mitunter haben wir uns dann in die Region gegeben der Insektenforschung. Haben die letzten 2 Jahre die leckere Insektenwurst mit dem Fraunhofer-Institut in Gießen etablieren dürfen und der DLG hier in Frankfurt und haben auch bemerkt, oh, diese Wurst hält länger und haben dann natürlich über die Plattform BioBall zu dem Konsortium hier gefunden. Und das Ganze darf ich für die Firma Van Hees machen. Wir sind lokalisiert im Rheingau. Wir stellen her Gewürze und Zutaten, dort auch Gütezusätze, sodass die Wurst bzw. die Alternative dazu heute funktioniert. Dort darf ich der Forschungsleiter sein.
Und welche Ausbildung bringen Sie dafür mit und welche Motivation?
Ich bin von Haus aus Fleischermeister in der 11. Generation. Schon sehr, sehr lange weiß ich, was dort passiert. Hab recht früh erlernt, wie Kundschaft funktioniert und dürfte dann durch familiäre Gefüge Lebensmittelchemie und Toxikologie in Kaiserslautern studieren und habe dann die Liebe zur Gewürzindustrie bemerkt und bin recht früh schon in diversen Praktika in die Gewürzindustrie und habe mich während des Ganzen von 2014 bis 2018 berufsbegleitend am Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Biotechnologie in Gießen promoviert beim Herrn Zorn. Und dort bin ich heute immer noch tätig und bin da recht stolz drauf.
Gut, jetzt haben wir verschiedene Stichworte von Ihnen gehört, die wir noch ein bisschen zusammenfügen müssen. Sie haben gesprochen über Abbau von Zellulose, also letztlich von holzartigen Materialien durch Pilze. Sie haben gesprochen von Wurst. Sie haben gesprochen von Gewürzen, unter denen ich vor allem Pfeffer verstehe und pflanzliche Produkte. Wie bringen wir das alles zusammen? Können Sie Ihre Firma so ein bisschen verständlich darstellen?
Ja, die Firma Van Hees ist 1947 gegründet worden durch unseren Gründer Kurt Van Hees, der bemerkt hat, dass Phosphate in Fleisch und Wurstwaren eine Funktion haben. Und diese DNA leben wir heute noch, nämlich Innovation. Innovation ist unsere größte Strategie, welche wir haben in unserer Ausrichtung. Und so haben wir diverse Abteilungen, neben meiner Abteilung, die sich zum Beispiel auch um Lebensmittelsicherheit kümmern. Meine Abteilung, die sich hauptsächlich um wissenschaftliche Forschung kümmert. Aber unser Konzept, was wir dem Kunden mitgeben, ist natürlich ein Van Hees-Beutel und da ist eine Gewürzlösung drin, beziehungsweise eine funktionelle Lösung, dass sie die richtige Textur haben, den richtigen Biss. Wir sind eine Hintergrundfirma, wir stehen nicht im Vordergrund, sie sehen uns nirgendwo, aber sie haben uns 100%ig schon gegessen.
Und sie machen Zusatzstoffe vor allem für Fleischprodukte, habe ich das so richtig verstanden?
Da kommen wir her. Das hat sich natürlich sehr stark gewandelt, beziehungsweise wir sind in einem sehr starken Wandel. Die ganze Welt beziehungsweise unsere Kundschaft ändert sich gerade und wir sind da sehr, sehr stark. Wir haben gerade in den letzten 10 Jahren einen Aufbau unseres Umsatzes um 20% im alternativen Bereich erringen.
Nochmal zurück zum Stichwort Innovation. 1947 Phosphat in Wurst. Worin liegt die Innovation?
Ja, die Innovation lag darin zu sehen, dass, ich will es mal ganz tief sagen, ein Postmortem-Komplex, Actin-Myosin-Komplex, ein Stoff im Fleisch, in der Muskulatur, der sich verändert und mit Phosphaten können sie genau sowas hervorrufen. Und hierbei hat unser Gründer eine Patentierung durchgeführt, die er dann 10 Jahre gehabt hat.
Ja, macht dieses Phosphatwurst auch haltbarer?
Nein. Das ist ein ganz besonderer funktioneller Stoff. Damit kriegen Sie sehr gut Emulsionen aufgebaut. Haltbarkeit war das zweite große Steckenpferd des Gründers. Das ist aber auf Basis unserer organischen Säuren basierend, auf Acetat, Milchsäure, Propionsäure etc.
Man verbindet ja die Fleischverarbeitung nicht mit dem Stichwort Kreislaufwirtschaft.
Das möchte ich Ihnen entgegensprechen.
Diese Argumente würde ich gerne hören.
Also man hört heute immer wieder von Nose to Tail. Von Nose to Tail bedeutet, man isst das Schnäuzchen bis hin zum Schwänzchen. Ich habe eine sehr gute Freundin in der Grundschule gehabt. Wir haben dienstags immer Kochwurst gemacht. Und die hat es geliebt, ja, ein Schweineschwänzchen zu essen. Heutzutage unvorstellbar, dass eine junge Frau sowas tut. Was möchte ich damit aber sagen? Früher haben wir viel, viel mehr verwertet und wussten die Verwertungsstrategien. Heutzutage sind die Verwertungsstrategien, diese Teile des Tieres werden nicht weggeschmissen, sondern sie werden exportiert. Das sehen wir in Deutschland sehr stark. Das geht dann zum Beispiel in die chinesischen Räume und in die asiatischen Räume, wo diese Teile einen sehr hohen Stellungswert haben. Aber durchweg, wir haben früher unsere Knochen verkauft, da wurde Seife draus gemacht. Es gibt ganz viele Kreislaufströme im Bereich Tierverwertung. Und da haben wir noch einen sehr hohen Nachholbedarf, gerade im Pflanzenbereich.
Und wie sieht sich das Unternehmen selbst bezüglich von Zielen in der Kreislaufwirtschaft?
Also Van Hees per se selbst kümmert sich neben den pflanzlichen Proteinen, wo wir derzeit 20 verschiedene pflanzliche Proteine in unserem Portfolio haben, auch darin, was entsteht als Nebenströme. Und diese Nebenstromverwertung ist uns ein hohes Anliegen, ob wir damit eine Fermentation durchführen oder ob wir das direkt einsetzen können. Beispielsweise, wenn Sie Faserströme haben, Faseranreicherung in Lebensmitteln ist ein Riesenthema. Dort haben wir eine legislative Problematik derzeit noch. Sie müssen 3% ins Lebensmittel geben, dass Sie überhaupt das ausloben dürfen.
Sind das dann tierische Fasern oder was für Fasern?
Nein, das sind auch pflanzliche Fasern, zum Beispiel jetzt ganz normal eine Weizenfaser oder eine Kartoffelfaser oder Zitrusfasern. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Und jetzt haben wir viel über Fleischverarbeitung gesprochen. Die machen ja auch und produzieren Zusatzstoffe, die gar nicht unbedingt tierischen Ursprungs sein müssen und Rohstoffe tierischen Ursprungs verwenden. Was für Stoffe sind das? Was für Materialien? Und sind das auch Reststoffe aus anderen Produktionen?
Also wir haben insgesamt 1800 verschiedene Rohstoffe, wie die wir nennen. Diese kaufen wir auf der ganzen Welt ein. Gucken natürlich heutzutage, dass wir das lokal einkaufen, also hauptsächlich im europäischen Raum. Manches ist uns nicht gegönnt, weil manche Produktionsstandorte nicht mehr in Europa vorkommen. Und natürlich diese Nebenströme, damit muss man sich beschäftigen. Im Gewürzbereich dürfen wir zum Beispiel schwarzen Pfeffer schälen. Und dieser geschälte schwarze Pfeffer ist nach den Leitsätzen ein weißer Pfeffer, der hat nicht fermentativ hergestellt wird, aber vom Perikarp ist der dann komplett weiß und hat einen besonderen Geschmack. Und die schwarzen Schalen als Nebenprodukt der Agrarherstellung verarbeiten wir dann teilweise zu einem besonderen schwarzen Pfeffer. Nicht, dass zum Beispiel dann diese Nebenströme nicht verwertet werden würden, das finden wir falsch.
Okay, da wird also aus Pfeffer wieder Pfeffer. Sie haben ja bei Bioball, bei dem Projekt, das sich speziell mit Kreisläufen beschäftigt und der kreislaufartigen Nutzung von Nebenströmen, haben Sie auch ein Projekt laufen. Da sind Sie an einem Projekt beteiligt, wo eben Nebenströme benutzt werden und Reststoffe. Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
Ja, natürlich. Also in der Nebenstromverwertung bei Bioball haben wir natürlich die großen Nebenströme, wo wir Insekten herstellen. Und gerade auf Basis der Insektenwurst, die wir etabliert haben, haben wir gesehen, dass wir hier eine Haltbarkeitsverlängerung haben.
Das heißt, die Wurst wird vollständig aus Insekten hergestellt. Und die ist länger haltbar als andere Wurst.
Ganz genau. Bis zu 6 Wochen. Und 6 Wochen im Handel ist eine sehr, sehr lange Zeit. Wir reden hier manchmal von 2-3 Tagen als Verlängerung. Sind dem dann auf den Grund gegangen und haben bemerkt, dass Polypeptide, dafür zuständig sind, bestimmte Eiweißstoffe, die auf den Außenhäuten der Insekten liegen. Die Insekten können wir waschen. Ja, die müssen gar nicht sterben für uns und können somit diese Peptide gewinnen. Und diese sind wir gerade am Untersuchen. Und das Ziel wäre es dann, in einem Fermenter, in einem Bakterium, diese Peptide zu gewinnen und in Zukunft hier einen neuartigen Zusatzstoff zu etablieren, der diese Basis hat, um dann Lebensmittel zu verlängern.
Warum sind diese Eiweißstoffe, die auf den Insekten außen ja liegen, auf der Außenhaut, warum verlängern die Haltbarkeit von Wurst?
Das erhoffe ich mir, dass ich das nach dem Projekt Ihnen genauestens sagen kann.
Und Sie sagten, Sie wollen diese Eiweißstoffe in Fermentern herstellen. Sie wollen also die gar nicht als bei den Insekten als Produktionssystem bleiben, sondern wollen das auf Bakterien übertragen.
Das ist sowohl als auch. Da gibt es die zwei Augen der Wirtschaft, die das sehen. Wenn ich natürlich ein aufgereinigtes System aus einer Bakterienkultur habe, kriege ich das einfacher an den Markt, weil derzeit das Hemmnis gegenüber eines Insektenextraktes höher für den Verbraucher ist, wie es zum Beispiel eine Edoma. Und das ist bisher, also wir lassen uns beide Wege sehr offen, weil wir sehen derzeit auch viele Start-ups, die Insekten herstellen, die Nachhaltigkeit proklamieren. Und dann wäre das ein zusätzlicher Nebenstrom für diese Hersteller. Da wollen wir uns gar nicht geißeln und hier nicht zuerst mal eine Entscheidung treffen, sondern das lassen wir uns komplett offen.
Gut, aber es ist ja schon ein interessanter Aspekt. Wir sehen ja viele Versuche, Insektenproteine zu gewinnen, auch zur Ernährung. Wir haben auch bei Bioball ein solches Projekt laufen, wo Insekten auf Reststoffen, Lebensmittelreststoffen aufgezogen werden, kultiviert werden. Und Sie fügen jetzt eine Menge Wissenschaft dazu, um diese ganz speziellen wirksamen Eiweißstoffe ganz unabhängig von Insekten zu gewinnen und die Haltbarkeit von Wurst zu verlängern. Das ist ja hat einen enormen Nachhaltigkeitseffekt, wenn eben die Lebensmittelabfälle, die durch Verderb entstehen, dadurch vermindert werden könnten. Könnte man diese Eiweißstoffe auch in anderen Produkten, als die Sie jetzt adressieren, für die Haltbarkeitsverlängerung verwenden?
Wir beschreiben das derzeit als ja. Wir sehen auch in dem Projekt zwei verschiedene. Wir wollen das auch in Futtermittel hinzufügen, dass Futtermittel deutlich länger haltbar sind.
Könnte man auch Antibiotika ersetzen durch...
Das erhoffe ich mir. Da darf ich auf der heimischen Couch mit jemand reden. Das ist meine Frau, die bei Boehringer Ingelheim arbeitet in der Biotechnologie. Das ist sehr arg verwandt und da würde das sehr gut hinpassen.
Ja, ja. Also das ist ein ganz neues Anwendungsgebiet für Insektenproteine eigentlich, was so Insekten können. Ich erinnere mich, in dem Insektenforschungsinstitut in Gießen mal ein Gespräch geführt zu haben und da wurde das Potenzial, das Sie hier schildern, sehr plastisch dargestellt. Professor Wilkinschatz hat damals gesagt, Insekten leben zum Teil auf sehr unhygienischen Unterlagen und ernähren sich auch so. Und da ist es naheliegend, dass sie sich besonders gut gegen diese unhygienischen Verhältnisse wappnen können. Und diese Eiweißstoffe, die Sie schildern, sind ja genauso ein Beispiel und Sie bringen das jetzt in die Anwendung. Ich habe ja eben schon darauf abgehoben, dass die Verlängerung von der Lebensmittelhaltbarkeit ein enormes Potenzial hat für die Nachhaltigkeit. Man kann eben Lebensmittel länger sicher aufbewahren. Ist das integriert in eine Strategie Ihres Unternehmens? Haben Sie da eine Nachhaltigkeitsstrategie, genau auf solche Aspekte zu achten?
Ja. Es sind zwei verschiedene Ebenen. Wir haben einmal die Abteilung für Lebensmittelsicherheit, die durch meinen Kollegen geführt wird, Martin Kempkes. Martin ist auch Fleischermeister und Lebensmitteltechnologe und hat sich vertieft in die Mikrobiologie schon jetzt sehr, sehr lange. Und das ist unsere Strategie, den Lebensmittelherstellern in Deutschland hier effektiv eine Hilfestellung zu geben, dass sie eine Sicherheit haben. Wir machen hier Challenge-Tests, insbesondere in direkter Applikation in Fleisch- und Wurstwaren mit einem besonderen Institut in Dänemark, der hier eine sehr, sehr hohe Expertise bis hin zu Clostridium botulinum hat, was auch eine Einzigartigkeit darstellt. Und das wollen wir alles auch in diesem ganzen Projekt darstellen.
Sie führen dieses Projekt ja durch im Rahmen von Bioball. Bioball ist ja die Abkürzung für Bioökonomie im Ballungsraum. Es ist ein Forschungsvorhaben, das vom Bundesforschungsministerium mit bis zu 20 Millionen Euro gefördert wird. Wir haben gerade Halbzeit gehabt und haben gerade die Verlängerung bekommen bis 2025. Also die Projekte sind anerkannt. Und die Aufgabe von uns, von Bioball, ist es, Projektideen zu gewinnen, so wie Ihre, und dann durch das Antragsprozedere für die öffentliche Förderung zu führen und auch dem BMBF dann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, zur Förderung zu empfehlen. Das ist ja Innovationsraum. Die Projekte, die insgesamt laufen, die zusammenlaufen, nennen wir das Innovationsbündnis. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Innovationsbündnis und dem Innovationsraum? Was erwarten Sie sich davon und was ist gelungen?
Ganz genau. Also im Bündnis haben wir uns bisher zurückgehalten, Dort wünsche ich mir, dass wir in näherer Zukunft einfach ein bisschen mehr tun, mehr Auseinandersetzungen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn Wirtschaftsunternehmen mal ganz unkompliziert zusammenkommen mit Wissenschaftlern, dann entsteht meistens was, zum Beispiel da eine gute Idee für ein nächstes Projekt. Und das kann natürlich daraus jetzt ja nochmal kommen, besonders wenn man eine Verlängerung hat bis 2025, dann hätten wir auch nochmal ein bisschen Zeit. Geht ja meistens den Wissenschaftlern auch darum, einen Promovierenden einzustellen, dass das so ein Geben und Nehmen ist. Also da, das erhoffe ich mir sehr, dass wir hier mehr tun.
Gut, dann fasse ich mal zusammen. Wir haben ein interessantes Gespräch geführt mit einem Fleischermeister in der 11. Generation, der sich immer noch mit Fleisch beschäftigt, aber inzwischen zu funktionellen Eiweißstoffen von Insekten gekommen ist, um die Haltbarkeit von Wurst und nicht nur von Wurst zu verlängern und dafür ganz oft auch neue Anwendungsgebiete zu finden und von Insekten schon wieder weggegangen ist oder weitergegangen ist zu Mikroorganismen, um diese Proteine eventuell in Fermentern zu erzeugen. Also es ist ein wissenschaftlich hochanspruchsvolles Vorhaben, das aber große Nachhaltigkeitsgewinne bringt. Herr Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Herzlichen Dank.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.